Wir beginnen in 2. Chronik, Kapitel 28. Es wird nicht besser in der Geschichte Israels und Judas. Und hier in 2. Chronik 28 sehen wir einen ganz üblen Kerl, König Ahas. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem, und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Ahas ist so der schlimmste König wahrscheinlich, den das Südreich haben wird. Ich merke mir es immer, Ahas, und dann haben wir Ahab im Nordreich, der war der böseste König dort. Hier von ihm heißt es, nicht nur, dass er nicht völlig bei dem Herrn war oder nicht ganz dem Herrn nachgefolgt ist wie sein Vater David, oder wird nicht irgendwas Gutes noch bemerkt, sondern schlicht und einfach, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn wie sein Vater David. Der Ahas hat schlicht und einfach in Rebellion gegen Gott gelebt, von Anfang bis Ende. Vers 2, sondern er ging auf den Weg der Könige von Israel. Die hatten lauter böse Könige. Auch machte er Gussbilder für die Baalim. Und er war es, der im Tal Ben-Hinnom Rauchopfer darbrachte. Und er verbrannte seine Söhne im Feuer nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Das ist die Situation in Südreich. Juda, wie König Ahas gelebt hat, absolut pervers, absolut abgefallen vom Herrn, absolut verhärtetes Herz, absolut böse. Götzendienst, all die Götzen angebetet, die die Heiden angebetet haben, die Kanaaniter, die Gott vertrieben hat vor Israel. Und als Gott die Kanaaniter vertrieben hat aus ihrem Land, damit Israel dort wohnen kann, hat Gott es nicht aus irgendwelchen rassistischen Gründen getan. Nicht, weil Israel eine bessere Rasse wäre als die anderen, sondern es ging um Gericht. Gott hat diese Nationen gerichtet und er war sehr geduldig, hat ihnen hunderte Jahre Zeit gegeben, weil das Maß ihrer Sünden noch nicht voll war, hat Gott zu Abraham gesagt. Und jetzt sind wir da, wo Juda, und wir werden später, wenn wir dazukommen, auch sehen, das Nordreich Israel, genau an demselben Punkt sind. Nicht besser als die Heiden, die Gott vertrieben hat vor ihnen. Und er hat sogar im Tal Hinnom, in Hinnomtal, das süd, ich glaube östlich von Jerusalem, ne, wir damals Kidrontal, vom Tempel gegenüber, wo man Richtung Ölberg guckt, und dann auf der anderen Seite ist das Hinnomtal, und das war das Tal, wo sie den Baal geopfert haben, Kinderopfer dargebracht haben. Und das war später der König, egal, einer von den guten Königen auf jeden Fall, hat begonnen, das zur Müllhalde zu machen und dort den Müll zu verbrennen. Und es war dort ständig Feuer. Das Hinnomtal, Gehenna, ist als Symbol für die Hölle geworden, ist das Wort, was im Neuen Testament für Hölle gebraucht wird. Gehenna. Und sogar seinen eigenen Sohn, seine eigenen Söhne hat er im Feuer verbrannt, nach den Gräueln der Nationen. Wie pervers ist das? Die eigenen Kinder zu opfern. Zu opfern auf dem Altar des Erfolgs. Das war der Baal, da war der Gott, der für Erfolg zuständig war. Und er war gepaart mit den Asherim. Asherah, das war so ein Fruchtbarkeitskult, standen auch für uneingeschränkten, unbegrenzten Sex. Sehr pervers, gibt Funde von damals. Sehr perverser Gottesdienst. hatten Prostituierte und die Kinder, die gezeugt wurden, wurden dann dem Baal geopfert. Das war so die Geburtenkontrolle von den unerwünschten Kindern. Und wie gesagt, Baal, der Gott des Erfolgs, sie haben auch gedacht, wenn du deinen ersten Sohn dem Baal opferst, dann bringt er das Wohlstand und Erfolg. Furchtbar, furchtbarer Götzendienst. Und der König ist der Erste, der das tut. Nicht viel besser heutzutage in unserer Gesellschaft. Wir machen es nicht mehr so öffentlich, aber wie viele Kinder werden geopfert auf dem Altar des Erfolgs? Muss Karriere machen, haben keine Zeit für Kinder. Kinder werden geopfert, Kinder werden irgendwie einfach ausgestoßen. Irgendwo in Kinderbetreuung, 1, 2, 3 Jahren. Die Ministerin sagt, wir brauchen noch 50.000 oder noch mehr Kinderbetreuungsplätze. Wir brauchen mehr Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern. Ich habe irgendwo gelesen, eine Statistik, der durchschnittliche Vater verbringt, ich glaube so um die 7 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, pro Tag mit seinen Kindern, weil er seinen Hobbys nachgehen muss und seiner Karriere. Und Fernsehen ist auch ganz wichtig, ne? In Deutschland, stundenlang, über 3 Stunden im Durchschnitt pro Tag. Kinder werden geopfert. Und natürlich können wir denken an Fristenlösung, Abtreibung. Es ist eigentlich nichts anderes, was die damals gemacht haben. Damals war es halt der Baal. Und die Kinder, die halt gezeugt wurden, im Prinzip haben sie Sex angebetet. Ne? Wollten unbegrenzten Sex haben, aber nicht die Konsequenzen tragen, nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Genauso die Mentalität heute. Es hat sich nicht geändert, nur die äußeren Formen. Die Kinder damals wurden halt dann in die glühenden Hände dieser Baalsstatue gelegt, war so eine Statue aus Metall, die wurde beheizt, ein Loch im Bauch, der wurde beheizt, bis sie geglüht hat, und dann sind da die Babys reingelegt worden und verbrutzelt. Und die haben fest getrommelt, dass man das Babyschreien nicht hört. Ne? Ja, heute passiert es halt in der Abtreibungsklinik, auch hinter Mauern, dass niemand mitkriegt, niemand will es hören, niemand will es sehen. Wird so oft argumentiert mit Extremfällen, was ist, wenn vergewaltigt wurde oder die Frau irgendwo ihr Leben bedroht ist. Das kommt heutzutage so gut wie nicht mehr vor. Ich glaube, 1% ungefähr sind diese Risikoindikationen oder nach Vergewaltigung. Das meiste ist Geburtenregelung. Und 90% davon bezahlt der Staat. 40 Millionen im Jahr. Hey, das wäre Geld, wie wir unsere Rentenkasse und unsere Krankenversorgung sanieren können. Abgesehen davon, dass wir die ganze Jugend umbringen, die mal unsere Rente zahlen könnte. 120.000, 130.000 im Jahr in Deutschland. Sicher viele Ingenieure, Ärzte darunter. Vielleicht Menschen, die das Heilmittel gegen Krebs oder AIDS finden könnten. Wir bringen sie um. Ich habe mal nachgerechnet, seit Einführung der Fristenregelung in Deutschland, nur laut der offiziellen Statistik, um die 2,5 Millionen. Und manche Leute sagen, inoffiziell, die Dunkelziffer ist nochmal so hoch. 500 Millionen. Nee, 5 Millionen. Aber trotzdem, wenn wir das umrechnen, im Zweiten Weltkrieg sind ungefähr 4 Millionen deutsche Soldaten gefallen. Ist ein Weltkrieg gegen unsere eigenen Kinder. Gegen unsere eigene Nation. Ist ein Holocaust gegen die nächste Generation. Kinder werden geopfert auf dem Altar des Erfolgs. Ich will jetzt kein Kind. Das habe ich nicht eingeplant. Ja, ich will Sex haben, ohne Verantwortung, aber ich will die Konsequenzen tragen. Kinder werden weggeschafft, weil dann könnte ich mein Studium nicht beenden oder meine Ausbildung nicht fertig machen. Oder wir haben schon 3 Kinder, dann können wir nicht mehr auf Urlaub fahren, wenn wir noch eins haben. Oder wir können uns kein zweites oder drittes oder viertes Auto leisten. Kinder geopfert auf dem Altar des Erfolgs. Wir sind immer viel besser als das, wovon wir hier lesen. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, wird es uns gehen wie Israel und Juda. Dann wird unsere westliche Zivilisation untergehen, wie alle anderen Zivilisationen auch, die pervers geworden sind und gottlos und solche Praktiken praktiziert haben. Rom, Kindermord, Homosexualität, Perversität einfach zur Normalität erklärt, wie bei uns heute. So eine Nation, so eine Gesellschaft kann nicht lange überleben. Vers 5, seht hier, da gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Und sie schlugen ihn und führten ihm eine große Menge Gefangene weg und brachten sie nach Damaskus. Und auch in die Hand des Königs von Israel wurde er gegeben, der ihm eine schwere Niederlage beibrachte. In der Parallelstelle in 2. Könige 16 können wir lesen, dass die Könige sich verbündet haben. Die Syrer, Aramäer sind die Syrer und die Israeliten, das Nordreich, Israel, wollten eine Allianz bilden gegen Assur, das damals zur Weltmacht aufgestiegen ist, und wollten Juda unter ihre Kontrolle bringen, haben gedacht, dann sind sie stärker. Aber was geistig dahinter steckt, Gott verwendet diese Nationen, um Juda zu züchtigen und zu richten. Gott ist ein geduldiger Gott. Sind jetzt 200 Jahre ungefähr nach Salomon, 200 Jahre von immer wieder Götzendienst. Der Herr ist sehr geduldig. Aber im Hebräerbrief sagt uns Gott, dass Gott der Vater seine Kinder züchtigt. Und das tut er hier. Und er züchtigt sie durch die Nachbarnationen. Wenn Israel dem Herrn treu war, dann sind sie gesegnet worden, ihr Land. Sie hatten Frieden, sie konnten ihre Feinde beherrschen. Wenn sie Gott untreu waren, haben die Feinde sie bedrängt und sie beherrscht. Und das ist, was hier passiert. Und Pekach, der Sohn Remaljas, brachte in Juda an einem Tage 120.000 Mann um, alles tapfere Leute. Warum? Weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Das war der Grund. Und Sichri, ein Held von Ephraim, brachte Maaseia um, den Sohn des Königs. Also auch persönlicher Verlust für den König. Und Asrikam, den Vorsteher des Hauses, und Elkanah, den zweiten nach dem König. War hohe Leute, die hier umgekommen sind. Und die Söhne Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg. Auch raubten sie so große Beute von ihnen und brachten die Beute nach Samaria. Also hier absolute Grausamkeit, die haben absolut gewütet. Normalerweise wurden Feldzüge damals unter dem Militär ausgetragen und wer immer gewonnen hat, dann haben sie die Dinge neu geregelt. Hier, die geben sich nicht damit zufrieden, da 120.000 Mann umzubringen, nee, führen auch noch Söhne und Töchter gefangen weg und Frauen und sie rauben große Beute. Absolute Grausamkeit. Wie gesagt, das Nordreich Israel war genauso böse wie das Südreich Juda zu dem Zeitpunkt. Das Nordreich Israel hatte keinen einzigen guten König von 19 Königen, die sie hatten. Juda im Südreich hatten zwischendrin wenigstens immer wieder den einen oder anderen, der eine Reform gebracht hat und zumindest äußerlich eine Rückkehr zum Herrn. Deswegen haben sie auch ein bisschen länger überlebt. Vers 9. Und dort war ein Prophet des Herrn mit Namen Oded. Und er ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sagte zu ihnen, siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda wütend war, hat er sie in eure Hand gegeben. Und ihr habt sie mit einer Wut umgebracht, die bis an den Himmel reicht. Und nun gedenkt ihr eure Söhne, euch die Söhne Judas und Jerusalems zu knechten und Mägden zu unterwerfen? Sind aber nicht bei euch selbst Verschuldungen gegen den Herrn, euren Gott? Und nun hört auf mich und schickt die Gefangenen zurück, die ihr von euren Brüdern weggeführt habt. Denn die Zornglut des Herrn ist über euch. Mutiger Prophet, der hier diesem ganzen Heer entgegentritt und sie zurechtweist. Sagt, okay, Gott hat euch gebraucht, um das Südreich zu züchtigen, aber was ihr macht, ist weit darüber hinaus. Das ist absolute Grausamkeit. Ihr seid nicht Gottes Instrument, ihr raubt hier für euch selbst. Ihr schlagt hier total über die Stränge und er weist sie zurecht. Mutiger Prophet, wir brauchen mehr solche Propheten heutzutage, die sich aufstehen trauen und wirklich die Wahrheit sagen trauen. Und sagen trauen, das ist richtig und das Falsche ist, ist falsch. Und das ist, was der Herr sagt. Egal, ob es populär ist, egal, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Das ist das Wort des Herrn. Und Gott sei Dank gibt es hier immer wieder Männer, die gegen den Strom ihrer Zeit leben und handeln. Und dazu hat Gott uns berufen, natürlich in unserer Kultur. Das Positive, das Coole für uns dran ist, je finsterer unsere Welt wird, desto heller scheint unser Licht. Wir werden auch desto mehr verfolgt werden und angefeindet werden für das, was wir glauben und das, was wir sagen. Aber desto heller ist auch unser Licht. Und wir können Licht sein. Wir können solche Odets sein. Und es braucht Mut. Aber der Herr ist mit uns. Wir haben seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Vers 12, da traten die Männer von den Sippenhäuptern der Söhne Ephraim, nämlich Asaja, der Sohn Johanans, Berechia, der Sohn Meschilemots und Jehiskia, der Sohn Schallums und Amasa, der Sohn Hadlais, vor die vom Herzog heimkehren und sagen zu ihnen, ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen. Also man muss den Leitern von Samaria zugute halten, dass sie gehört haben auf den Propheten. Und die sagen jetzt zu diesen heimkommenden Heer, ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr habt vor, unsere Sünden und unsere Verschuldungen zu vermehren, zusätzlich zu der Verschuldung, die auf uns liegt. Erstaunlich. Die sind sich total bewusst, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Aber wir sehen keine echte Umkehr in Israel. Es ist erstaunlich, wie Menschen leben können, auch Christen, die abfallen vom Herrn, wie Menschen in Sünde leben können, obwohl sie genau wissen, dass es falsch ist und dass es Sünde ist. Verhärtete Herzen, verstockte Herzen. Und das haben wir hier in Israel. Unsere Schuld ist doch schon so groß und eine Zornglut ist über Israel. Unsere Schuld ist eh schon so groß. Also wir wollen nicht noch mehr auf uns häufen, aber wir wollen auch nicht umkehren. Absolut kaputt. Da gaben die Bewaffneten die Gefangenen und die Beute vor den Obersten und der ganzen Versammlung frei. Und die Männer, die mit Namen angegeben wurden, standen auf und nahmen sich der Gefangenen an. Und alle von ihnen, die nackt waren, bekleideten sie aus der Beute. Sehen wir, wie sehr die gewütet haben, haben die nackt weggeführt, eine totale Schande. Sie bekleideten sie und gaben ihnen Schuhe und speisten und tränkten sie und salbten sie. Und alle, die ermattet waren, geleiteten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, der Palmenstadt, in die Nähe ihrer Brüder. Dann kehrten sie nach Samaria zurück. Also sie haben auf den Propheten und auf die Ältesten gehört, in dem Fall. Aber wie grausam die gewütet haben. Und das ist so. Wir werden so wie das, was wir anbeten. Die haben grausame, perverse Götzen angebetet. Und sie sind auch grausam und wirklich ohne irgendein moralisches Gewissen und Gefühl geworden. Haben ihr Gewissen umgebracht. Und das ist gefährlich. Das können auch wir tun. Wenn der Heilige Geist an unser Herz klopft und sagt, hey, tu das nicht. Kehr um von dem. Und wir wollen nicht hören und wir verhärten unser Herz. Wir machen weiter. In jener Zeit sandte der König Ahas zu den Königen von Assur, dass sie ihm helfen möchten. Die Edomiter nämlich waren abermals gekommen und schlugen Juda und führten Gefangene weg. Und die Philister fielen ein in die Städte der Niederung und des Südens von Juda und nahmen Bet-Shemesh ein und Ayalon und Gederot und Socho und seine Tochterstädte und Timna und seine Tochterstädte und Gimso und seine Tochterstädte und sie wohnten dort. Wieder Vers 19, denn der Herr demütigte Juda um des Ahas, des Königs von Israel willen, weil er in Juda Zügellosigkeit zugelassen und in seiner Untreue treulos gegen den Herrn gehandelt hatte. Also hier, Gott und der Schreiber der Chronik lässt uns in keinem Zweifel, warum das Ganze passiert. Es hat eine geistliche Ursache. Was sie mit ihren Augen sehen, ist nur die sichtbare Auswirkung ihrer Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod und Gott züchtigt hier sein Volk. Er nimmt immer mehr seine schützende Hand weg von seinem Volk und lässt sie die Konsequenz ihrer eigenen Sünde schmecken. Und das ist oft, wie der Herr uns züchtigt, wenn wir nicht umkehren wollen. Und er tut es aus Liebe, um uns zurückzuholen auf den rechten Weg, auf den heilen Weg. Und es ist erstaunlich, wenn wir Parallelstellen dazu anschauen. Jesaja 7. In der ganzen Zeit wirkt der Prophet Jesaja. Also Gott hat sie nicht ohne Zeugnis gelassen, den Ahas. Prophet Jesaja wirkt. Und im Kontext in Jesaja 7 könnt ihr nachlesen, dass der Prophet Jesaja zu Ahas gekommen ist. Und gesagt hat, vertraut dem Herrn. Fürchte dich nicht hier vor diesen Feinden. Wahrscheinlich haben sich diese Philister und die Edomiter, von denen wir hier lesen, verbündet gehabt mit den Syrern und mit dem Nordreich von Israel, dass das alles gleichzeitig passiert ist. Und der Prophet Jesaja kommt zu Ahas und sagt, fürchte dich nicht, vertrau dem Herrn in der Situation. Und er sagt ihm sogar, bitte um ein Zeichen und ich werde ein Zeichen geben, dass der Herr eingreifen wird. Aber Ahas möchte nicht um ein Zeichen bitten. Dann sagt Gott, ich werde ein Zeichen geben, die Jungfrau wird schwanger werden. Diese Stelle, diese Emmanuel-Stelle. Aber Ahas will nicht mal ein Zeichen. Der ist so weg von Gott, so verhärtet, er lässt sich überhaupt nicht ein. Wir sehen die Güte und die Gnade Gottes eigentlich in der ganzen Geschichte. Obwohl dieser König so weit gegangen ist und so rebellisch ist gegen Gott, ist Gott immer noch treu und er schickt den Propheten Jesaja zu ihm. Und er gibt ihm sogar ein Zeichen. Aber er weigert sich, auch in der Situation auf den Herrn zu vertrauen. Und stattdessen sendet er zu dem König von Assur um Hilfe. Möchte nicht auf den Herrn vertrauen, vertraut lieber auf die Assyrer. Aber wenn der Herr uns züchtigt, wenn der Herr uns richtet, dann bringt uns alle Macht der Welt nichts. Vers 20 lesen wir, und Tiglath-Pileser, der König von Assur, zog gegen ihn und bedrängte ihn, anstatt ihn zu unterstützen. Obwohl Ahas nämlich das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Obersten beraubt und alles, was er geraubt hatte, dem König von Assur gegeben hatte, ihm wurde keine Hilfe zuteil. In der Parallelstelle in 2. Könige 16 sehen wir, dass der Assyrerkönig Tiglath-Pileser bis zu einem gewissen Grad geholfen hat, nämlich er ist gegen die Israeliten vorgegangen, das haben wir schon letztes Mal gesehen, hat den ganzen Norden, Gegend um Galiläa von Israel erobert und er hat auch Damaskus erobert und hat Rezin, den Syrerkönig, umgebracht. Also er hat dieses ganze Gebiet eingenommen. Und wir lesen in der Parallelstelle auch, dass der Ahas bei der Gelegenheit hingegangen ist. Na, hier heißt es nur kurz, dass er das ganze Haus des Herrn, die Obersten, alles was wertvoll war, geraubt hat und zu dem Assyrerkönig gebracht hat, um seinen Beistand zu erbitten. Er hat ihn bestochen. Er ist im Prinzip sein Diener geworden. So ein Vasallenstaat, hat sich abhängig gemacht von ihm. Und wir lesen in 2. Könige 16, dass er dort so beeindruckt war von dem Altar, den die Assyrer für ihre Götzen aufgerichtet hatten, dass er eine Kopie hat machen lassen und es mitgebracht hat. Und er hat diesen Altar im Tempel des Herrn aufgestellt und hat den Altar des Herrn beiseite stellen lassen, hat dort seine eigenen Opfer dargebracht, er hat seine eigene Religion geschnitzt. Das war sein Herz. In all dieser Züchtigung, in all dieser Bedrängnis ist er nicht zum Herrn umgekehrt. Ist nicht aufgewacht, sondern er ist weiter und weiter in den Götzendienst hineingefallen. Er hat gedacht, ich suche Hilfe in der Welt, würden wir heute sagen. Und ich investiere all meine Schätze in die Welt. Vielleicht die Schätze, den Wohlstand, die Segnungen, die der Herr mir gegeben hat. Der Herr züchtigt mich. Vielleicht durch eine finanzielle Krise oder sowas. Und ich nehme, statt den Herrn zu suchen und Buße zu tun, und wenn der Herr dich züchtigt, ist dir das bewusst. Also nicht, dass jede Krise oder jede Schwierigkeit in unserem Leben automatisch eine Züchtigung vom Herrn ist. Aber wenn wir vom Herrn weglaufen, wenn wir bewusst in Sünde leben, dann ist es eben bewusst, dann wissen wir das. Dann hat der Heilige Geist schon zu uns gesprochen und gesagt, hallo, kehr um, hör auf, Steuern zu hinterziehen, hör auf hier, dir Perversitäten im Internet anzugucken, hör auf zu lügen, vergib. Und du sagst, nein, ich will nicht, ich verhärte mein Herz, ich will so leben. Zieh aus von deiner Freundin, mit der du unehelich zusammenlebst. Und du sagst, nee, ich will das nicht wissen. Ich will in Sünde leben. Und dann züchtigt der Herr und er bringt irgendeine Krise, sagen wir eine finanzielle Krise, was immer in unser Leben. Und statt die Hand des Herrn da drin zu sehen und Buße zu tun, nehmen wir die Schätze vom Haus des Herrn und bringen sie den Götzen. Sagen wir die Zeit, die wir vielleicht noch in der Gemeinde abgesessen haben, im Gottesdienst. Sagen wir, ich habe keine Zeit mehr dafür, ich muss jetzt auch noch sonntags schaffen gehen, um das wieder gut zu machen. Und Zehnten oder was immer ich dem Herrn gebe, das kann ich auch nicht mehr geben ins Reich Gottes, sondern das investiere ich jetzt auch in die Welt, um das irgendwie aufzuholen. Also statt Hilfe zu suchen beim Herrn und umzukehren, laufen wir in die Welt und suchen da Hilfe bei Menschen, bei irgendwelchen anderen Methoden, anderen Strategien. Das ist, was der König Ahas hier getan hat. Und in der Zeit seiner Bedrängnis, da handelte er noch treuloser gegen den Herrn, er der König Ahas. Und er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sagte, ja, die Götter der Könige von Aram, die helfen ihnen, denen will ich opfern, dann werden sie auch mir helfen. Sie aber dienten ihm und ganz Israel zum Sturz. Seht ihr, wie verblendet er ist, wie falsch er denkt? Und das kann uns auch so leicht passieren, dass wir anfangen, weltlich zu denken, falsch zu denken. Dass wir sagen, die Götzen der Welt, das ist es. Schau, wie gut den Leuten geht. Denen geht es scheinbar gut. Also werde ich auch ein Materialist wie meine Arbeitskollegen. Und ich lebe halt für das. Oder ich lebe meine Lust aus. Und pfeife auf meine Ehe. Und ich lebe einfach wild dahin, jedes Wochenende eine andere Frau für die Party. Die anderen leben ja auch so. Was immer die Götzen sind, für die Menschen leben heute. Sie aber dienten ihm und ganz Israel zum Sturz. Und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug die Geräte des Hauses Gottes. Und er schloss die Türen des Hauses des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken in Jerusalem. Und in jeder einzelnen Stadt von Juda errichtete er Höhen, um anderen Göttern Rauchopfer darzubringen. Und er reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Und seine übrige Geschichte und alle seine Wege, die früheren und die späteren, siehe, die sind geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt in Jerusalem, denn man brachte ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und Hiskia, sein Sohn, wurde an seiner Stelle König. Also bis zuletzt ist er total verhärtet. Er dreht nicht um. Das ist eine Warnung für uns. Mann, ich möchte nicht so sterben wie der Ahas. In völliger Rebellion gegen Gott. Und er wird hier nicht mal in den Königsgräbern begraben, irgendwo in der Stadt. Gehen wir zu 2. Könige. Kapitel 17. Kapitel 16 ist eine Parallelstelle zu der Geschichte von Ahas, was wir gerade gelesen haben. Da haben wir noch ein paar mehr Details. Ich habe die so erwähnt. Kapitel 17 haben wir die Geschichte von Israel. Auch das letzte Ende Israels. Letzte König Israels. Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hoschea, der Sohn Elias, in Samaria König über Israel. Und er regierte 9 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Gegen ihn zog Salmanasser, der König von Assur, herauf. Und Hoschea wurde sein Knecht und entrichtete ihm Tribut. Aber der König von Assur entdeckte eine Verschwörung bei Hoschea, denn der hatte Boten an So, den König von Ägypten, gesandt, So, und hatte dem König von Assur keinen Tribut mehr hinaufgebracht wie bisher, Jahr für Jahr. Sehen wir, wie tief das Nordreich gefallen ist. Wir haben gerade vorhin gesehen, dass sie so böse und pervers gehandelt haben, wie ihre Götzen. Und wir werden unseren Götzen ähnlich. Das hat es an sich, wenn du Materialismus anbetest, wirst du zu einem guten Egoisten, sind dir irgendwann die Leute egal. Wenn du Sex anbetest, wirst du irgendwann einfach zu einem Tier und es ist dir völlig egal, ob du die Frau vergewaltigst oder ob es minderjährige Kinder sind oder sonst was, es wird immer perverser. Das ist die Sache mit Götzendienst. Wir können Lust nicht befriedigen. Was immer die Lust ist, ob das jetzt Habsucht ist oder Sexsucht oder Ruhmsucht, Ehrsucht, Drogensucht, du kannst es nicht befriedigen. Und es wird immer perverser, es wird immer schlimmer. Und das ist, was wir hier sehen. Am Ende enden wir gefangen. Götzendienst versklavt uns. Das ist die Sache, was immer wir zum Gott machen in unserem Leben, zum Mittelpunkt unseres Lebens, wofür wir leben, dessen Diener sind wir. Und wir können biblisch gesehen entweder Diener Gottes sein, dann sind wir frei von allen anderen Sklavereien, oder wir werden Sklaven von irgendwas anderem, was immer wir sonst zum Mittelpunkt machen. Und du siehst Leute, die völlig versklavt sind von ihrem Materialismus und immer mehr, immer mehr, immer mehr haben müssen, bis sie sich total kaputt machen. Familie geht kaputt. Kinder kennst du gar nicht mehr, weil immer mehr, mehr, mehr. Zu Hause geht kaputt. Am Ende verspekulierst du dich vielleicht noch mit irgendwelchen habsüchtigen, spekulativen Spekulationen und am Ende sitzt du vielleicht sogar mit nichts da. Aber du wirst leer, es macht dich leer. Sexsucht. Eine Frau ist mir nicht genug. Es müssen mehr sein. Dann gehst du raus und lebst diese Lust aus. Und irgendwann wird es leer und sinnend leer. Dein Herz bleibt leer und dann wird es immer perverser. Dann muss es immer was Verrückteres werden, um noch irgendwie deinen Kick oder deine Sucht, was es wirklich ist, zu befriedigen. Und dann geht's Richtung Pornografie und den Swingerclub und Bordell und was immer es ist. Und am Schluss landest du bei, weiß nicht, Homosexualität, pädophile Praktiken, Sadomaso. Ich meine, es gibt so viele perverse, verrückte Dinge. Woher kommt es? Fangen die Leute an, dass sie eines Morgens aufwachen und sagen, hey, ich wäre gern so ein Sadomaso, pädophiler Freak? Perversling? Ich glaube nicht. Da ist eine Progression drin. Und es ist immer mehr und du kannst es aber nicht befriedigen. Und es geht so weit, bis dich überhaupt nichts mehr befriedigt. Du kannst deinen Körper, du kannst deine Triebe nicht mehr befriedigen. Und du bist leer. Du bist völlig versklavt. Du bist gebunden von deiner Sucht. Ehrsucht, Ruhmsucht geht genauso. Drogensucht ist offensichtlich. Fängt vielleicht mit Alkohol an. Und dann rennst du, wenn du Probleme hast, statt zu dem Herrn, rennst du zu Alkohol. Dann fängst du an zu saufen. Und dann brauchst du immer mehr, dass du noch denselben Kick kriegst. Und irgendwann bist du abhängig, bist versklavt, bist gebunden. Drogensucht fängt vielleicht mit Kiffen an. Ist ja harmlos, macht ja heute fast jeder Jugendliche. Und irgendwann gibt dir das nicht mehr den nötigen Kick. Dann muss immer mehr sein. Dann kommt ein bisschen Koks dazu und am Ende hängst du an der Nadel. Heroin. Und du bist immer leer. Es lässt dich immer leer zurück. Und dann denkst du, statt zum Herrn zurückzulaufen, was das Logische wäre, machen die Leute dasselbe, was der Ahas gemacht hat. Laufen in die Welt, noch mehr, versuchen noch mehr Hilfe zu kriegen dort, noch weiter in die falsche Richtung, noch mehr Drogen, noch mehr von dem, wonach immer ich süchtig bin, noch mehr Autos, noch mehr Kohle, noch mehr Materialismus und du bleibst nach jeder Stufe des Meer bleibst du immer wieder leer zurück und du wirst immer mehr gebunden, 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 bis du völlig versklavt bist, bis der Feind dich gebunden wegführt, so an der Leine. Das ist, was mit Israel hier passiert. Also der König von Assur zieht herauf gegen Hoshea. Und der entdeckt eine Verschwörung mit dem König von Ägypten. Wie verrückt ist das? Gott hat Israel erlöst aus Ägypten, aus der Sklaverei von Ägypten. Und jetzt sind sie so weit, dass sie nach Ägypten zurücklaufen um Hilfe. Völlig ironisch, oder? Ägypten war natürlich immer die Konkurrenzmacht zu Assur. Die haben um die Vorherrschaft gestritten im Nahen Osten. Und war eine günstige Zeit. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass ein König in Assur gestorben ist und sein Sohn hat die Nachfolge angetreten und der Hoshea hat sich gedacht, es ist ein günstiger Augenblick, um zu rebellieren, keinen Tribut mehr zu bezahlen. Und er sendet nach Ägypten, aber es wurde aufgedeckt. Und da verhaftete ihn der König von Assur und warf ihn gefesselt ins Gefängnis. Das ist, wo du endest. Und dann zog der König von Assur durch das ganze Land und zog herauf nach Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Waren sehr geduldig. Das war eine furchtbare Zeit. Im Prinzip haben sie eine ganze Stadt dicht gemacht und haben gewartet, bis die Leute verhungert sind. Und anfangs haben sie ihre Exkremente gegessen, am Schluss ihre eigenen Kinder und die eigenen Leichen. Gericht Gottes. Und im 9. Jahr Hoscheas nahm der König von Assur Samaria ein und führte Israel gefangen fort nach Assur. Und er ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Strom von Gosan und in den Städten Mediens. Wenn du wissen willst, wo du endest, wenn du Sünde freien Lauf lässt in deinem Leben, genau dort, gefangen, weggeführt. Leer, gefesselt. Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott erklärt uns ganz genau die geistlichen Ursachen. Vers 7. Und das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den Herrn. Ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten hatte heraufkommen lassen, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten und in den Ordnungen der Nationen lebten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte und in den Ordnungen der Könige von Israel, die diese eingeführt hatten. Und die Söhne Israel ersannen gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren. Und sie bauten sich Höhen in all ihren Städten, vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Und sie errichteten auch Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. So perverse Götzenstätten. Und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Sie taten böse Dinge, um den Herrn zum Zorn zu reizen. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, so etwas sollt ihr nicht tun. Sind geworden wie die Nationen, die der Herr durch sie gerichtet hat. Und Gott ist keiner, der die Person ansieht. Er macht keinen Unterschied. Und als sein Volk an dem Punkt war, wie gesagt, er war gnädig, lange Zeit, 200 Jahre seit Salomo, 19 Könige später, aber irgendwann sagt Gott auch in unserem Leben, es ist genug. Und dann nimmt er seine Hand weg. Und dann lässt er dem Gericht freien Lauf. Er muss eigentlich gar nicht viel machen. Die ernten einfach die Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt. Seht ihr, Gott ist so gut, Gott ist so geduldig, er geht immer wieder nach. Das hat er verheißen, selbst wenn sie sündigen, er wird in die dritte und in die vierte Generation nachgehen und immer wieder nachgehen, versuchen sie zur Umkehr zu bringen. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Und wirklich hier die Sünde, dieses harte Herz von Israel ist nicht nur gegen das Gesetz Gottes, sondern gegen die Geduld Gottes und gegen seine Güte, gegen seine Liebe. Gott geht ihnen nach mit so einer Geduld und sie kehren trotzdem nicht um. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt und hatte gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt meine Gebote, meine Ordnungen, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihren Nacken gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt haben. Haben ihren Nacken verhärtet. Verhärtest du deinen Nacken in irgendeinem Bereich deines Lebens, wo du weißt, du rennst in die falsche Richtung und der Heilige Geist hat angeklopft bei dir, gesagt, hallo, das ist falsch, gehst in die falsche Richtung, kehr um. Hör auf den Herrn. Wenn Gott Menschen in dein Leben schickt, sozusagen als Propheten, die in dein Leben sprechen und sagen, hey, liebe Schwester, lieber Bruder, das, was du hier machst, das ist echt nicht heil, das ist echt nicht gut. Kehr um. Hör drauf, verhärte dein Herz nicht wie die Israeliten. Vers 15, sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen. Ist nicht furchtbar? Gott hat gesagt, ich möchte mit euch leben. Ich mache euch zu meinem Volk. Ihr dürft Beziehung mit mir haben. Und sie verwarfen den Bund. Gott, wir pfeifen auf dich, du bist uns egal. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Wie gesegnet wir sind, dass Gott uns einen Bund geschenkt hat. Neuen Bund aus Gnade. Und wirklich in dem Ganzen, wir sehen Gottes Herz. Wenn du auf dem Holzweg bist und in Sünde bist, davonlaufst vom Herrn, was ist Gottes Herz für dich? Wie für Israel, der sogar dem bösen König Ahas, dem Propheten Jesaja, schickt und ihm Zeichen gibt und in ihr Leben spricht. Und er ist ein Gott, der nachgeht. Er ist gut. Und er ist geduldig. Aber Gericht wird kommen, wenn wir nicht umkehren. Gott züchtigt uns. Und es kommt ein Punkt im Leben eines Menschen, wo Gott sagt, okay, fertig, ich akzeptiere deine Entscheidung. Du willst nicht mit mir leben. Sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen, und seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und liefen der Nichtigkeit hinterher und wurden selbst nichtig. Der Nichtigkeit, den Nichtsen. Das ist, wofür Menschen leben. Für Nichts. Ich fand es sehr illustrativ. Letztes Jahr, wo ich auf dieser Erlebnispädagogik-Freizeit war. Eines der Dinge, die wir gemacht haben, wir hatten so eine Führung in einer Mülldeponie gemacht. Mülltrennanlage. Und so richtig schöner Kontrast. Also man kann den Gestank fast nicht aushalten und dann wird da sortiert. der ganze Müll und dann sind wir draußen gestanden vor diesen riesen Müllbergen. Und der Hans-Peter, der es geleitet hat, hat eine Andacht gemacht und hat gesagt, seht ihr, das ist, wofür die meisten Menschen leben in dieser Welt. Das sind diese Nichtigkeiten, diese Nichtse. Und sie wurden selber nichtig. Das ist diese Lehre, wovon ich gesprochen habe vorher. Wir laufen diesen Götzen nach und wir bleiben leer zurück. Und liefen den Nationen nach, die rings um sie her waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht wie sie zu tun. Und sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich ein Gussbild, zwei Kälber, da hat es begonnen, ne? Hier bei Jerobeam, und machten eine Aschera und warfen sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder, Astrologie würden wir heute sagen, und dienten dem Baal, beteten den Erfolg an. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen. Abtreibung. Und trieben Wahrsagerei und Zauberei. Kommt heute auch immer mehr. Okkultismus, Wahrsagerei, Zauberei. Harry Potter Filme machen ja auch tolle Werbung dafür. Statt den Herrn zu suchen, es geht immer mehr in dieses okkulte Denken. Und das ist, was passiert, wenn wir den lebendigen Gott ablehnen. Menschen machen eine materialistische Phase durch und auch geistesgeschichtlich, na, ganze Rationalismus, es gibt nichts außer dem, was wir sehen. Naturalismus. Und das lässt uns leer zurück. Menschen haben trotz allem einen geistigen Hunger. Wir sind geistliche Wesen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und wo enden die Leute am Ende? Sie wollen nicht wahre Geistigkeit, sie wollen keinen Gott, der eine Person ist, der sie verantwortlich hält, der einen Maßstab hat von richtig und falsch und der ihnen sagt, wie sie leben wollen. Aber nur rein materialistisch können sie auch nicht leben, weil wir sind geistige Geschöpfe, also wo wenden sie sich hin? Esoterik, Okkultismus, Wahrsagerei, Zauberei, verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Verkauften sich, da haben wir es wieder. Sklaverei, du verkaufst dich diesen Dingen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und schaffte sie fort von seinem Angesicht. Mit Recht. Der Herr wurde zornig und schaffte sie fort aus seinem Angesicht. Sagt, okay, Leute, ihr wollt nicht in Gemeinschaft mit mir leben. Ihr lehnt meinen Bund ab. Okay, dann geht. Geht in die Welt. Geht zu den Heiden. Keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Nichts blieb übrig als allein der Stamm Juda. Vers 19, aber auch Juda beachtete nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern sie lebten in den Ordnungen Israels, die sie selbst eingeführt hatten. Obwohl sie sehen, wie der Herr das Nordreich richtet, kehren sie nicht um, wie harte Herzen. Ne? Sie haben dieses Beispiel und sie kehren nicht um. Sondern sie lebten in den Ordnungen Israels, die sie selber eingeführt hatten. Menschen schnitzen ihre eigene Religion, legen sich so ihr eigenes Ding zurecht. Der Herr spielt da nicht mit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zu eng? Pech. Es gibt keinen anderen Weg. Kannst dir andere Dinge zurechtlegen? Esoterik, okkulte Praktiken, irgendwelche Meditationsdinger, um hier irgendwelchen Geisterwelten zu begegnen, dich zu öffnen für diese Dinge, deine eigene Geistlichkeit hier, das bringt dich nicht zu Gott. Begegnest Dämonen, das ist, wem du da begegnest, aber nicht dem Gott der Bibel, dem wahren Gott, unseren Schöpfer. Da verwarf der Herr die ganze Nachkommenschaft Israels und er demütigte sie und gab sie in die Hand von Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. Herr demütigt sie zuerst, aber sie kehren nicht um. Oft muss der Herr uns demütigen, wenn er uns züchtigt. Dass sich wer erwischt, wo du irgendeinen Mist anguckst im Internet. Oder dass sich wer erwischt, wo du ein linkes Ding drehst und ein Bruder oder eine Schwester sagt, hey, was machst denn du da? Das ist ja seltsam. Demütigt. Aber sie kehren nicht um. Er gab sie in die Hand von Plünderern. Sie werden immer ärmer, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. Wollten nicht hören. Das war die letzte Konsequenz. Denn er hatte Israel vom Haus David losgerissen. Und sie hatten Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Jerobeam hatte Israel aber davon abgebracht, dem Herrn nachzufolgen und hatte sie zu einer großen Sünde verführt. Da hat es angefangen mit einem kleinen Kompromiss. Also klein war er nicht, aber verhältnismäßig zu dem, wo wir jetzt sind. Hat zwei goldene Kälber aufgestellt. Hat gesagt, die repräsentieren den Herrn. So falscher Gottesdienst für den richtigen Gott. Weil er Angst hatte, dass die Israeliten vom Nordreich nach Juda, nach Jerusalem gehen zum Gottesdienst im Tempel. Könnten sagen, naja, ist halt ein kleiner Kompromiss. Man muss ja Kompromisse eingehen, oder? Weil, ich meine, wenn man in der Herrschaft bleiben will und wenn man die Leute halten will, muss man halt irgendwie Kompromisse eingehen. Aber es endet dabei, dass sie den Herrn völlig abgelehnt haben, dass sie die perversesten Götzendienstpraktiken betreiben, dass sie so verhärtet sind, dass sie überhaupt nicht mehr hören. Und sie sind vertrieben vom Angesicht des Herrn. Leute, kleine Kompromisse sind tödlich. Nicht weiterlaufen lassen, wenn der Herr dich überführt. Hey, kleiner Kompromiss. Es geht um unsere Herzenshaltung. Wenn wir da unser Herz verhärten und sagen, nee, Gott, mit dem lebe ich, das nehme ich in Kauf, das ist okay für mich, dann wird es nächstes Mal ein bisschen leichter, beim nächsten größeren Kompromiss nachzugeben. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wie gesagt, wir gehen so schön langsam in die Sünde. Normalerweise fallen wir nicht in so absolute Gottlosigkeit und absolute Perversität von heute auf morgen. Und der Herr sagt, er hat sie zu großer Sünde verführt. Das war keine kleine Sache in seinen Augen. Und die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon ab. Sieh, dass sie lebten darin. Das war ihr Lebensstil. Waren völlig verweltlicht, würden wir heute sagen. Bis dass der Herr Israel von seinem Angesicht fortgeschafft hatte, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Schon durch Mose hat das angekündigt. Leute, das sind die Konsequenzen. Segen und Fluch lege ich euch vor. Segen, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mir treu seid. Fluch, wenn ihr von mir abfallt. Und Teil davon war, dass sie gefangen weggeführt werden aus dem Land. Wiederholt es immer und immer wieder hier. Ne? Sie wichen nicht ab, bis der Herr sie fortgeschafft hat. Immer wieder. Gott möchte, dass wir verstehen, dass es eine geistliche Ursache war. Dieser völlige nationale Bankrott dieser Nation. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur weggeführt und das ist so bis auf den heutigen Tag. Lesen wir noch schnell das Kapitel zu Ende. Und der König von Assur brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus Sepharvaim und ließ sie anstelle der Söhne Israel in den Städten Samarias wohnen. Also das war die Strategie. Er hat die rebellischen Völker umgesiedelt und dafür andere aus anderen Teilen dorthin aus ihrer eigenen Kultur entwurzelt, um zu verhindern, dass sie wieder rebellieren und dass sie sich mehr in diese assyrische Kultur anpassen, dass sie gute Assyrer werden. Das war die politische Absicht dahinter. Und sie nahmen Samarien Besitz und wohnten in seinen Städten. Und es geschah, als sie anfingen dort zu wohnen, fürchteten sie den Herrn nicht. Er waren auch gute Heiden. Wie sollten sie? Da sandte der Herr Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. Vielleicht war das Land so verwildert, dass die Löwen da sich ausgebreitet haben. Und man sagte zum König von Assur, die Nationen, die du weggeführt und in den Städten Samarias versohnen lassen, kennen nicht die Verehrung, die dem Gott des Landes gebührt. So hat er Löwen unter sie gesandt und siehe, die töten sie, weil sie die Verehrung des Gottes des Landes nicht kennen. Das war das Denken damals. Jedes Land hatte seinen Gott. Und wenn man den Gott ehrt, dann wird er uns segnen. Wenn nicht, dann nicht. Es gab keine Atheisten damals. Atheisten waren blöd damals. Die waren Toren. Ist heute nicht viel besser. Es war Torheit, wenn er gesagt hat, ich glaube an keinen Gott. Da befahl der König von Assur, lasst einen der Priester, die ihr von dort gefangen weggeführt habt, dorthin zurückkehren, dass er hingeht und dort wohnt. Wie ironisch ist das? Die Heiden kommen ins Land Israel und sie sagen, wir müssen lernen, wie wir den Herrn anbeten. Und dann schickt der König von Assur einen vom Glauben abgefallenen Priester eigentlich wieder zurück nach Israel und er soll denen den Gottesdienst lehren. Aber die Heiden hier haben eine geistlichere Ader als das Volk Israel. Und er lehrte sie die Verehrung des Gottes des Landes. Er lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die man aus Samaria gefangen weggeführt hatte und wohnte in Bethel, und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Doch machten sie sich Nation für Nation ihre eigenen Götter und stellten sie in die Höhenhäuser, die die Samariter Nation für Nation in ihren Städten gemacht hatten, in denen sie wohnten. Und die Leute von Babel machten Sukkot, Benot, die Leute von Kutta machten Nergal, die Leute von Hamat machten Ashima, die Aviter machten Nipas und Tatak, die Sefaviter verbrannten ihre Söhne im Feuer, dem Adramelech und dem Anamelech, den Göttern von Sefa war jem. Also jeder bringt seinen eigenen Götzen mit. Doch fürchteten sie auch den Herrn und machten sich aus ihrer Gesamtheit Höhenpriester, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Bis auf den heutigen Tag tun sie nach den früheren Bräuchen. Sie fürchten den Herrn nicht und sie tun nicht nach ihren Ordnungen und nach ihren Bräuchen, auch nicht nach dem Gesetz und nach dem Gebot, das der Herr den Söhnen Jakobs geboten hatte, dem er den Namen Israel gab. Und doch hatte der Herr mit ihnen einen Bund geschlossen und hatte ihnen geboten, ihr sollt nicht andere Götter fürchten und euch nicht vor ihnen niederwerfen und sollt ihnen nicht dienen und ihnen nicht opfern, sondern dem Herrn, der euch mit großer Kraft und mit ausgestrecktem Arm aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr euch niederwerfen und ihm opfern. Und die Ordnungen und die Bräuche und das Gesetz und das Gebot, die er für euch aufgeschrieben hat, sollt ihr bewahren, sie alle Tage zu tun. Und ihr sollt nicht andere Götter fürchten. Und den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, sollt ihr nicht vergessen. Und sollt nicht andere Götter fürchten, sondern den Herrn, euren Gott, sollt ihr fürchten. Er wird euch erretten aus der Hand all eurer Feinde. Aber sie hörten nichts, sondern taten nach ihren früheren Bräuchen. Also das Volk Israel hätte es besser wissen sollen, hätte es besser tun sollen und immer wieder sagt der Herr uns die geistliche Ursache für ihr Problem. So fürchteten diese Nationen den Herrn und dienten zugleich ihren Götterbildern auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder, wie ihre Väter getan haben, so tun auch sie bis auf den heutigen Tag. Also dieser abgefallene Priester, der zurückgeschickt wird nach Samaria, der lehrt sie über den Herrn, aber er lehrt sie nicht, dass der Herr der einzige Gott sein will. Warum? Weil er ja selber ihm nicht nachfolgt. Er ist ja eigentlich selber so ein vom Glauben abgefallener. Und so entsteht das Volk der Samariter, so ein Mischvolk, das auch frisch und fröhlich ihren alten Götzendienst mit ein bisschen Religiosität der Juden mixt. Und so ist es bis auf den heutigen Tag, wo das Buch der Könige geschrieben wurde und eigentlich noch viel länger bis zur Zeit Jesu, hat noch immer so ihre eigene Religion geschnitzt. Soweit der Hintergrund für das Volk der Samariter. Und eine Riesenlektion für uns einmal mehr. Götzendienst führt in Sklaverei. Das ist die große Lektion heute. Vater, wir danken dir, dass du in unser Leben sprichst und keine schönen Kapitel hier. Aber Vater, ich bitte dich, dass wir lernen und dass wir Menschen sind, die ihr Herz nicht dir gegenüber verhärten, deinem Reden, deinem Propheten, deinem Wort, sondern dass wir Menschen sind, die festhalten. Und Herr, dass wir uns wirklich freuen, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast, dass wir mit dem lebendigen Gott leben können, der uns geschaffen hat. Gott, dass du überhaupt Gemeinschaft und Beziehung mit uns Menschen haben willst, ist so erstaunlich. Und ich danke dir, dass du durch Jesus einen Weg gemacht hast für uns. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen und uns wirklich freuen dran und nutzen zur Fülle. Und dass wir nicht rausrennen und diesen Götzen nachlaufen, wofür die anderen Menschen leben, sei es Materialismus oder ungehemmter Sex oder Ruhm oder irgendwelche Drogen, Party. Gott, dass wir dich im Zentrum haben und unser Leben sich wirklich um dich dreht, weil es ist so schön und so heil und so gut. Und wir sind so freie Menschen, wenn wir uns von dir beherrschen lassen und von nichts anderem. Es ist so gut, es ist so heil. Also Vater, lehr uns durch diese Lektionen und zeig du uns in unserem persönlichen Leben, wie wir es umsetzen können, wie wir dir mehr nachfolgen können mit noch ungeteilterem Herzen. Und Vater, dass wir wirklich die sind, die das völlig realisieren, das, was Israel nicht realisiert hat. Wir können das durch Jesus und durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir können das zur Fülle realisieren, diesen Bund mit dir, die Gemeinschaft mit dir, das tägliche Leben mit dir. Nicht nur, dass wir uns fernhalten irgendwie von Götzen, sondern dass wir uns dir hinwenden. Dass wir wirkliche Jesus-People sind, die begeistert sind von dir, Jesus. Darum bitte ich dich, Herr, wirk in unserem Herzen. Mach uns zu geistlichen Menschen, zu Menschen, die dich lieben über alles, Herr. Und die verfügbar sind und die dich genießen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.